Schwarz hören. Zuletzt getroffen habe ich den Mann, mit dem ich jetzt hier vor dem Mikrofon sitze, vor knapp 10 Jahren, und zwar, Achtung, knapp 8000 Kilometer entfernt, im Süden von Sri Lanka. Mitten im Dschungel bei einer Ayurveda-Kur. Das ist ein Ressort gewesen, in dem es gerade mal so 20 Gäste gab. Ich sag ja immer, es gibt keine Zufälle. Hans-Werner Olm, erinnerst du dich noch an diese Begegnung?
Ja, an die schönste und interessanteste Frau, auf jeden Fall. Wie du warst dort, nicht wahr? Dann dein stahlharter Blick in einem Samtäuglein. Und dann hattest du wohl schon 3 Wochen oder 4 Wochen am Stück am Start und warst auch sehr gut erholt und so. Und ich wollte in diese Richtung gehen, genauso. Und man geht ja zu Ayurveda, um sein gesamtes Seelenleben plus Körper wieder in Reihe zu kriegen. Ich war, glaube ich, das erste oder zweite Mal da. Mhm. Und da traf ich dich.
Es ist doch nicht zu fassen,
und
oder?
Auf diese Entfernung. Deine Augen.
Du, ich weiß noch, du hattest eine rote Kappe auf, ja, und hast sie immer ziemlich tief runtergezogen. Und ich habe eine Weile gebraucht, weil da ist man ja wirklich so in besonderer Situation. Ich brauche das nicht für mein Seelenleben, eher für den Körper, also für die Gelenke, weißt du, für die alten Gelenke. Und dann habe ich gedacht, ist das oder ist das nicht? Und dann hatte ich auch immer das Gefühl...
Und war ich es dann, oder?
Du warst es. Okay. Ich habe dich ja irgendwann angesprochen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du mich erkannt hattest, weil wir haben uns ja bis dahin auch lange nicht gesehen.
15, 20.
Ganz lange. Also wir haben uns mal kurz nach der Wende so durch, glaube ich, auch ein SFB-Interview. Ich war beim, genau, SFB, du warst mein Gast, und dann kamen wir ins Gespräch und hast du gesagt, zeig mir doch mal Ost-Berlin. Und dann sind wir mal durch Ost-Berlin gestürzt. Weißt,
genau,
du das noch?
Genau. Ja, das ist sehr lange. Das war nach der Wende. War das,
ja, sehr, sehr lange 2, her.
2, 3, 94. Mm. Und ich habe dich übrigens auch an der Stimme erkannt. Du hast ja eine sehr prägnante Stimme.
Ach,
und,
ist
ja,
das
ja,
wahr?
Klar, ja. Und ich habe dich auch ein paar Mal im Sender gehört, im Radio.
Ja.
Jetzt höre ich kein Radio mehr.
Niemals nicht?
Nee, überhaupt nicht. Nee, nee.
Wie informierst du dich?
Überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was los ist. Das wirst du mir gleich erzählen.
Das glaube ich nicht. Du scherzt.
Nein, man kriegt was mit. Ich lese keine Zeitung mehr, ich höre kein Radio mehr. Es nervt mich alles. Wie soll ich sagen, es sind diese Informationen, die ich dort bekomme, gab es vor 2 Tagen im Internet. Ja, da gibt es 1000 Möglichkeiten, sich zu informieren. Die sind ja direkt gleich am Ort des Geschehens. Und da habe ich auch die Möglichkeit, verschiedene Kommentare beziehungsweise verschiedene Ansichten, Einsichten und auch Kommentare zu genießen. Ja, und nicht diese immer den gleichen Kram.
Also ich habe da durchaus ein kritisches Verhältnis zu dem, was im Internet passiert. Ich meine, da kann jeder irgendwas erzählen, irgendwas schreiben.
Wunderbar.
Bist du in der Lage, rauszufiltern, was ist korrekt oder was ist wirklich passiert und was ist fake?
Ich habe ja auch so ein Eigenleben beziehungsweise eigene Ansichten, die sich durch Prägung und durch Erfahrung im Laufe des Lebens, sagen wir mal, angesammelt haben. Ja, und denke mir, ich suche mir das, wo ich sage, ja, hört sich gut an. Ich höre mir auch gegensätzliche Meinungen an, also Dinge, wo ich nicht so hinterstehe, und dann bilde ich mir mein eigenes Bild. Also ich glaube, dass ich sehr gut reflektieren kann, und aufgrund meines Jobs ja sowieso, da ich auf der Bühne bin und das, was im Leben stattfindet, versuche humoristisch über die Bretter zu bringen, ja, und die Leute zu amüsieren und das Ganze ein bisschen mit Humor rüberzubringen.
Das ist toll, Humor,
das ist
sehr super
wichtig. Ja, Humor ist Distanzgefühl, und da kannst du dir keine Meinungen bilden, wenn du nur einseitiges Gequassel hörst. Ja, ich meine, die Nachrichten kommen ja aus dem Fernsehen auch irgendwo her, von den Agenturen, und dann frag, wem gehören die Agenturen, wer will, dass die Meldungen so verlautbart werden, und mit dem Radio ist es ganz genauso. Ich habe selber Radio gemacht, viele Jahre.
Du weißt ja, ich komme aus den Öffentlich-Rechtlichen, und wir bauen ja immer auf 2, 3 unterschiedliche Quellen. Mhm. Und natürlich hast du recht, die Informationen im Radio kommen irgendwo her. Ach, ich habe da nach wie vor so meine Problematik noch dazu, seitdem eben Fake News so ganz bewusst gemacht werden.
Ja, die kannst du aber überall bekommen, die Fake News. Du kannst nie eine Quelle nachvollziehen, weil du hast nur eine Viertelstunde Zeit, meinetwegen die Tagesschau zu hören oder Nachrichten zu hören. Die sind ja auch zusammengestückelt auf das Engste komprimiert, und da sagt man auch das, was der Hörer vermeintlich gerne hören will, ja, oder was die Politik sagt, was die Politik gerne möchte, dass das verlautbart wird. Und das ist mir zu wenig.
Also du informierst dich ganz breit übers Netz.
Ja, natürlich. Mhm. Auch in Gesprächen mit Freunden etc., die reflektieren auch. Und dann sage ich, jo, muss ich mal drüber nachdenken. Also ich bin auf jeden Fall dafür, mehrere Meinungen an einen Tisch zu bringen. Mhm. Und diese berühmten Diskurs alles zusammenzubringen. Die besseren Argumente sind dann eben da, die alle auf dieser demokratischen Grundordnung, so wie wir sie uns ausgeschmückt haben, basieren. Ich habe keine extremen Gedanken. Ich bin zwar ein bisschen anarchisch im Kopf und glaube auch mal, weil Humor ist ja so eine Sache, Synapsenschaltung im Gehirn, Dinge mal so zu sehen, wie sie von der Wirklichkeit eigentlich gar nicht da sind, ne, sondern ein bisschen frei zu sein. Und das erlaube ich mir auf jeden Fall, sonst könnte ich diesen Job gar nicht machen, ehrlich gesagt.
Ja. Also ich finde es ausgesprochen gut, dass du es tust. Ich habe dich jüngst gesehen in den Wühlmäusen beim Blauen Montag.
Ja.
Da hast du einen Text vorgelesen.
Ja, ja, genau.
Fand ich ganz spannend, hat Spaß gemacht, das zu erleben. Wenn ich über dich was lese, da steht, der gelernte Konditor zog 1975 nach Berlin, aus dem Ruhrpott, ne, Bochum geboren, genau, genau, und auch aufgewachsen, und trat dort, also jetzt in Berlin, als Kabarettist in Clubs auf. Das klingt irgendwie so easy. Da kommt einer an, ist eigentlich Bäcker und dann tritt er in Clubs auf. Wie war denn das am Anfang?
Was ist da so komisch dran?
Naja, da muss man ja erstmal irgendwie die Chuzpe haben und sagen zum Club, ich komme da hin und trete da auf und dann muss ich genommen werden und so.
Es gibt doch auch Leute, die auftreten, Vorträge machen und dann eine Torte backen irgendwie. Umgekehrt, weißt du, was ich meine?
Ja? Bäckst du noch?
Nein.
Nicht mehr.
Guck mal, es ist doch 50 Jahre her. Was haben wir nicht alles in der Zeit gemacht? Man hat Bierkästen ausgefahren, man hat Obst von den Bäumen runtergeholt, man ist als Kurier hin und her gefahren und ich habe alles gemacht.
Also
alles
so mit Jobs.
Unvorstellbar viel gemacht. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich ernst nehmen kann. Irgendwas, mit irgendwas fängst du an und dann merkst du eigentlich, dass dir ein anderer Weg offen steht. Und den gehst du auf einmal und den gehst du auf einmal erfolgreich und den gehst du auf einmal kompetent. Du überzeugst Leute, du bist in der Lage, du kennst es ja auch von deinen Tätigkeiten, da sitzen halt viele Menschen und die hängen dir an den Lippen 2,5 Stunden. Wenn ich denen jetzt alle eine Torte backen würde, da wären die nicht so zufrieden mit.
Das glaube ich auch.
Habe ich meine Bestimmung gefunden.
Ja, ich denke ja auch, Torten backen können mehr Leute als das, was du machst. Also das ist schon mal klar, oder?
Ach, ich weiß nicht. Doch, also doch, ja, doch, ich meine, das sollte so ein schönes Hobby sein, nebenbei kochen, das mache ich sowieso sehr gerne, weil das ja auch was Sinnliches ist, weißt du, wie Gedichte lesen, nicht in Rilke, Morgenstern, so ganz schön alten Eichendorff und Goethe, einfach mal reinschauen, zitieren, Klassiker, nebenbei bäckst du, kochst du und ich empfinde eine absolute Befriedigung beim Tun, etwas anfassen, etwas sehen, etwas riechen, etwas schmecken und das hinterher zu teilen. Ist das nicht großartig?
Das ist super. Das ist der absolute Wahnsinn. Naja, du bist ja dann auch gleich in, sagen wir mal, sehr bekannte Zusammenhänge geraten. Du hast die Gebrüder Blattschuss mitgegründet, also mit Jürgen von der Lippe.
Ich habe noch viel, viel, viel mehr gemacht, aber das würde ja diesen Rahmen hier sprengen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, liebe Petra, auf dein eigentliches Thema, auf das du mich ansprechen
wirst. Wir sind beim eigentlichen Thema. Das eine Thema ist ja das Leben. Ne? Ja. Darüber reden wir jetzt.
Leben und Lieben im Sturm dieser Zeit. So heißt mein neuer Titel, den ich gerade mache.
Nein!
Ja. Leben und Lieben im Sturm dieser Zeit. Und alles Glück gehört uns zwei. Komm, geh mit mir auf meinem Weg, mach dich frei für dieses Lieben und Leben und Leben und Lieben.
Und du singst das?
Nein. Ich schreibe die Texte, komponiere. Wir sitzen in meinem kleinen Studio und da habe ich meine Musikmaschine und so weiter. Und ich bin neben der Fotografie, neben dem Theaterspiel, neben der Comedy, bin ich darauf gekommen. Ich habe ein breites Spektrum, was Schlager und Musik überhaupt angeht. Ich könnte auch Jazz, aber Jazz kann ich nicht und schlage das Haut gerade noch hin. 3-4 Akkorde hintereinander, eine schöne Stimme und ein sinnlicher Text.
Aha,
wie Leben und Lieben.
Genau. Und dann komponierst du für andere und nimmst das auch mit anderen auf, mit Sängerinnen und Sängern.
Richtig, genau. Ich habe hier 2, 3 Sängerinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Wir machen sogenannte Demos für die Hörer jetzt auch. Das sind einfach Aufnahmen, wo man den Plattenfirmen bzw. den Künstlern, die man gerne hätte, denen das einem sagt, guck mal, so könnte das klingen, hast du Lust auf diesen Titel?
Du singst ja auch auf der Bühne, also das ist ja auch dein Ding. Hast du die Band noch?
Ich habe eine Band, aber das sind alles Freelancer, das sind Leute, die hier in der Band spielen. Und da ist sehr schwer, diese vielen Flöhe. Nicht, auf einen,
die müssen ja an verschiedenen Hochzeiten tanzen.
Genau, deswegen schaue ich, wer hat gerade frei und wenn sich etwas anbietet, dann schreibe ich kurz rum, wer hat Lust, wer hat Zeit, proben wir einen Tag und dann gehen wir auf die Bühne. Ich habe hier in Teltow gespielt auf dem Stadtfest und viele Rockkonzerte gemacht.
Du bist da so wahnsinnig vielseitig. Hast du das jemals irgendwo gelernt oder kannst du das einfach?
Nein, ich kann nur Torten backen, wie du gerade sagst.
Das hast du gelernt. Und das andere ist einfach da.
Es ist da.
Nein,
und das ist die große Gabe vom lieben Gott, die uns das Leben geschenkt hat. Prägung mit 4 bis 5 6 Jahren eine super tolle Eltern gehabt, die mich wirklich gefördert haben in jeder Hinsicht. Trotzdem war mir das alles zu eng. Ich muss raus, ich will das Leben kriegen, ich will die Liebe kriegen, ich muss da ein bisschen was für tun. So, und dann habe ich diese Begabung gemerkt, weil die Eltern sind ja meist gerade, ich bin Babyboomer-Generation.
Na, wir sind ja eine Generation.
Richtig, genau. So und die Eltern, die sind halt bestrebt, immer nur zu funktionieren und anständig und das richtige Händchen geben und einen Diener machen. So war das ja früher, nicht? In den 60ern.
Ja.
So, und da habe ich auf einmal gemerkt, was für eine Fülle das Leben bietet. Man muss nur die Augen aufmachen und zugreifen. Deswegen, ich habe nie Bücher darüber gelesen. Es gibt ja einen Mann, dass irgendwelche Frauen und Männer in die Sinnkrise kommen und sich dann lebe richtig, liebe richtig, sterbe richtig und so weiter. Das interessiert mich nicht. Ich tue es selber. Also learning by doing oder so. Ne? Das ist ein guter Tipp, kann ich nur jedem raten. Selbstvertrauen, jede Menge, entdecken, wo sind deine Stärken, lass deine Schwäche beiseite, habe einen gewissen Stoizismus, leg den an den Tag. Es sind ja im Grunde nur die Gedanken, die man sich über das Ganze Schlimme und Schlechte macht, die machen dich krank. Und deswegen passiert es häufig, dass ich hin und wieder höre, dass Menschen, die mit mir groß geworden sind, schon nicht mehr da sind auf einmal. Irgendwie wird das ja immer organisch, das Ganze. Das heißt, sei fröhlich, zeig den berühmten Stinkefinger, wenn dir was nicht passt, sage deine Meinung und lebe dein Leben.
Also Wut auch mal rauslassen zum Beispiel.
Ich habe keine Wut.
Und dann oder irgendwas, was einem nicht passt, wirklich rauslassen. Das ist ja der Stinkefinger, den hattest du ja eben als Symbol.
Ja, das ist das Symbol
gesagt,
dafür. Das Symbol für alles, das möchte ich nicht. Und vor allen Dingen meide Leute, mit denen du nichts anfangen kannst. Die bringen dich nicht weiter. Früher hat man dann du sehr wahrscheinlich einen riesen Pulk an Freunden, Menschen um sich herum gehabt. Und das sortiert sich alles ganz schön. Einerseits sterben sie oder sind nicht mehr am Start. Und andererseits interessieren sie dich nicht mehr, weil sie stehen geblieben sind in ihrem Denken und ihrem Handeln und das interessiert mich dann einfach nicht. Dann lieber allein sein, angeln gehen, mit einem Bötchen fahren.
Machst du das?
Ja, sicher.
Aha.
Ich habe mir jetzt so ein Packraft geholt, so ein Gummiboot.
Ah, Gummiboot.
Gummiboot.
Ein knallrotes Gummiboot.
Genau. Dann höre ich Wenke Möhre dabei.
Rotes Gummiboot.
Ja. Und damit fahre ich über den See. Ich habe mir einen kleinen Camper geholt. Das heißt, ich schlafe auch nicht mehr in Hotels. Ich bin nur unterwegs und mache das, was ich will. Das, was du noch machen kannst in diesem Land. Also was noch möglich ist. Und diese Freiheiten nutze ich wirklich alle aus. Das heißt, in der Konvention stecke ich nicht so sehr. Ja, klar, du musst ein paar Regeln, nach denen es manchmal leider gehen muss, sollte man ein bisschen mitmachen, aber dann guckt man, was man draus macht und dann hat man Erfolg oder keinen Erfolg und man nimmt alles nicht so ernst.
Was meinst du mit, was noch möglich ist in diesem Land?
In diesem Land, was ich meine, dass man noch meinetwegen mit dem Auto 100 Stundenkilometer fahren kann. Das ist noch möglich in diesem Land. In der Schweiz zum Beispiel bin ich kürzlich geblitzt worden mit 105 und das hat mich 170 Schweizer Franken gekostet.
Das ist viel.
Das ist schon der eine Grund deswegen. Dass in diesem Land ist das noch möglich, dass du 100 fahren darfst.
Ja, auch schneller an.
Nein, man wird ja auch gemütlicher. Guck mal, wenn du, sagen wir mal, in ein ruhiges Alter kommst, dir die Hörner abgestoßen hast, ruhiger wirst, ein bisschen weiser vielleicht, dann fährst du auch langsamer Auto. Dann bist du sogar so weit, dass du sagen kannst, ich fahre nur 75 auf der rechten Spur, da dürfen dich jetzt die Lkw überholen und die haben eine Freude, haben die. Was meinst du, was denen einer abgeht, wenn sie einen Pkw überholen können auf der Straße?
Okay, das heißt, du machst den Lkw-Fahrern eine Freude.
Allerdings, ja.
Und zwar bewusst.
Sehr bewusst, genau.
So weit bin ich noch nicht. Ich bin 2 Jahre jünger als du, vielleicht komme ich da noch hin.
Nein, man wird einfach ruhiger, man tritt das Gaspedal nicht mehr so durch, man ernährt sich anders.
Ernährst du dich gesund?
Ja, ich hoffe. Ich rauche leider wieder, aber ich mache das immer so, dass ich mir zu Silvester sage, ich fange wieder mit dem Rauchen an nächstes Jahr. Und dann mache ich das umgekehrt. Dann
ach so. Nicht.
Weil viele nehmen sich ja vor, ich höre mit dem Rauchen auf, hören dann nicht auf.
Ja.
Sie belügen sich ja tagtäglich, also höre ich auf mit dem Rauchen.
Fängst dann wieder an.
Genau.
Ah ja, okay.
Wenn ich im Progress bin, weißt du, wenn ich so richtig arbeite, dann muss ich mich belohnen damit. Weil ich habe ja nicht andauernd vielleicht jemanden wie dich neben mir, der immer nur klatscht und mich anhimmelt.
Du, ich belohne mich zum Beispiel leider mit Süßigkeiten. Das sieht man dann also immer, ob ich mehr oder weniger gerade gegessen habe. Aber gut, das braucht wahrscheinlich jeder irgendwie.
Ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass ich sage, ich habe ein reiches Spektrum, was Menschen, speziell auf Frauen angeht. Ich mag es, wenn ein bisschen Spektrum ist.
Du hast schon mehrfach das Stichwort Sterben und Tod jetzt im Mund gehabt. Und das ist ja unser zweites großes Thema in diesem Podcast. Gespräch über Leben und Tod. Mit 69, denkst du da schon manchmal an den Tod?
Ja, natürlich. Wirklich?
Also auch ganz praktisch?
Der Tod ist der, wie soll ich sagen, der beste Freund, den man sich überhaupt vorstellen kann. Er ist vor allen Dingen der verlässlichste Freund.
Er kommt in jedem Falle.
Er kommt in jedem Falle. Und jetzt habe ich das große Glück, Ich wurde angesprochen, ob ich nicht bei Hofmannsthal in dem Stück Jedermann mitzuspielen.
Ja.
Das werde ich jetzt und rate mal, als welche Rolle. Nicht den Mammon, nicht die Rechte, ich werde den Tod spielen. Ist das irre? Und ich freue mich da tierisch drauf. Es sind 23 Hauptsätze, die ich sprechen muss. Jedermann spielt jemand anders. Und das Ganze findet auch statt am 2. Oktober, vom 2. bis zum 6. in der Pastoralkirche. Das ist in Mitte, neben dem Großen Dom.
In Berlin-Mitte?
In Berlin-Mitte.
Wir werden ja weltweit gehört, verstehst du?
Oh.
Das müssen wir jetzt wirklich sagen. Berlin.
Gottes Willen, wir müssen nicht aber vielsprachig sein. Ne?
Also nein,
wir werden das hier
nicht.
In Deutschland. So, ich spiele den Tod und das Schöne daran ist, das ist ja ein sehr moralisches Stück. Das geht darum, dass der reiche Mann eben auch sterben muss, nicht? Der geprasst und gelebt hat. Und dann kommt der Tod und sagt: Jedermann, bist so fröhlich heute, hast deinen Schöpfer ganz vergessen. Nicht? Und dann geht dieser Dialog los, der wirklich formidabel ist, muss ich sagen. Also es sind ganz schwierige Sätze, also es wird ja nicht in dem Deutsch gesprochen, wie wir heute oder wie Rapper oder so sprechen, sondern so richtig altes Jahrhundertwende-Deutsch. Aber toll, ich habe wieder was dazugelernt. Ich habe gesagt, ich mache das nur, wenn ich mir mein Kostüm selber aussuchen kann.
Aha.
Ich will als Fischer kommen. Fährmann, hol über. Ein langen Ölmantel, ein Südwester, Gummistiefel habe, einen Kescher sehr wahrscheinlich und werde das sehr ironisch anlegen.
Also nicht, wie man den Tod sich vorstellt.
Ja.
Traditionell schwarz irgendwie.
Nein, es gibt den Peter Lohmeier, der den gespielt hat, übrigens hervorragend in Salzburg auch viele Jahre lang. Ben Becker hat ihn gespielt, also viele bekannte Leute. Deswegen stehe ich da in der Tradition einer jener Leute, die das eben versuchen, ein bisschen anders
zu machen.
Ja, ich will es auf jeden Fall ironisch machen.
Also darauf sind wir gespannt. Jetzt sag aber mal, wie ist es denn im richtigen Leben mit dem Tod? Er scheint dir keine Angst zu machen.
Nein.
Überhaupt nicht.
Nein.
Und wenn er morgen kommt, was ist dann?
Sag ich: Hallo, guter Freund, komm doch erstmal rein, setz dich hin, möchtest du einen Tee oder einen schwarzen Kaffee oder sowas. Wie geht es dir sonst und wen hast du auf deinem Weg noch? Wen willst du noch holen? Dann sage ich ihm: Kannst du den nicht ein bisschen früher holen? Ich wäre gern nach ihm erst dran. Oder mich ein bisschen später. Ich muss da den Schlager zu Ende machen.
Der heißt Schlager und den Tod erst nochmal im Jedermann spielen.
Ja, ich habe noch einiges zu tun. Aber
ja,
wenn
ja.
er kommt, das Schöne ist ja, er soll bitte dann aber auch ganz schnell kommen. Zack!
Das wünscht also, sich ja so gut wie jeder.
Weil du gerade sagtest, mit Angst. Ich habe vor gar nichts Angst. Schau mich an. Ich habe einen durchtrainierten Körper, einen stahlharten Blick in einem Samtäuglein und ich kenne keine Angst. Es sei denn, man würde mich unter Wasser drücken und sagen, du kommst jetzt aber nicht mehr hoch oder so, oder würde mir so kleine Fetzen aus der Haut rausschneiden, wie das früher im Mittelalter war. Ich glaube, davor hätte ich Schiss, dann sollte es bitte sehr schnell gehen. Und es gibt ja leider Leute, die dann eben mit einer Krankheit rumrennen und die sie fertig macht über Monate und über Jahre. Und die Hoffnung stirbt ja dann wieder zuletzt. Die sollte dann zuerst sterben. Da sollte der Tod auch mal was unternehmen. Und dann gehst du und machst Platz. Was mich vielleicht ärgert, wenn ich tot gehe, meine ganzen schönen Gitarren, wo kommen die hin? Die ganzen schönen Instrumente, die vielen, vielen Videos und Bänder, Gott sei Dank
die
gibt
CDs,
es Internet.
Die CDs, die hier massig stehen.
Sogar
genau.
Platten und so.
Ja.
Wer bekommt das? Ne? Und aber am Ende ist das ja auch egal. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Dann gehst du einfach. Ne? Und ich möchte gerne in die Eieruhr kommen. Jürgen von der Lippe hat mal gesagt, der Kerl kommt in die Eieruhr, damit er endlich mal arbeiten lernt.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was heißt das? Du läufst dann immer so durch und
du
dann dreht man es um
und, ja, genau.
Und dann läufst
da
du wieder durch.
Du musst ja nicht
durch.
Mal was tun. Du musst halt eine Stunde. Ne?
Das ist,
es gibt ja Eieruhren für die Sauna, die gehen dann eine
ja,
Viertelstunde und
ja,
so. Und dann drehst
ja,
du
ja,
die um, dann
ja,
hast du halt
ja.
ein Stündchen noch und dann musst du immer was tun. Dann läufst du heiß. Es gab hier die Zeit vor kurzem, wo sie alle mega Angst haben, wir sterben und so weiter. Ich kann das nicht verstehen. Warum? Guck mal, die reden dann, der schmeißt eine Bombe und da geht das und das. Ich möchte genau drunter sitzen, möchte dann nochmal einen schönen Hugo trinken, Spritze oder sowas, weißt du, mit Menschen, den ich gern habe.
Mhm.
Und dann macht es Puff und dann bist du weg. Nochmal, um das Ganze, den Spaß ein bisschen rauszunehmen. Ich möchte nicht dieses Leiden haben, dieses elende, lange Leiden, dieses Sterben begleiten. Und ich möchte vor allen Dingen, wenn dann diese berühmte Nummer, schön im Bett, die Wärmflasche nochmal drunter legen, damit es nicht ganz so kalt ist, weil der Tod ist ja kalt, nicht wahr? So, und dann kriegst du nochmal dein Süppchen, dann hast du tolle Leute um dich herum, legst deine Lieblingsmusik aus, ja, und dann geht's ab.
Und warum, Hans-Werner, überhaupt Bett? Ich lebe sehr selbstbestimmt, soweit das geht, natürlich in einer Gesellschaft. Und ich möchte auch selbstbestimmt sterben.
Ja.
Und wenn es mir gelingt, am besten bevor ich irgendwann im Bett länger liege,
ja.
Das heißt, ich versuche zumindest gedanklich mich schon darauf vorzubereiten. Ja. So praktisch weiß ich noch nicht ganz genau. Ich weiß aber sehr genau, dass es geht. Ich weiß, dass man sagen kann, ab einem bestimmten Punkt, jetzt ist auch gut.
Ja.
Ich habe es so viel in meinem Leben gemacht. Es macht mir alles Spaß. Du hast das beschrieben. Mir geht das ähnlich. Wir haben ja so Berufe, die uns das auch ermöglichen. Aber das hat natürlich auch mit unserer Art, das Leben anzugehen, zu tun. Die Berufe sind ja nicht über uns gekommen, sondern wir haben die ja ergriffen. Und wir machen diese Dinge, weil sie Spaß machen, weil sie erfüllen und so weiter. Aber irgendwann ist doch auch mal gut.
Ja, ich bin eh der Meinung, dass die Natur das fantastisch eingerichtet hat. Bis 20 bist du ein Lernender. Bis 40 wirst du auf einmal politisch, musst dich einbringen, hast eine Meinung, willst Dinge verändern etc. Von 40 bis 60 wirst du philosophisch. Ja, dann weißt du, dass es über die normalen Aktionen nicht mehr geht, sondern versuchst du dir irgendwelche großen Meister reinzusehen, was denken die über das Leben. Und so bis 80 wirst du wieder versaut.
Da bist du jetzt mittendrin.
Ich bin mittendrin, aber ich bin da ja auch bald schon wieder raus.
Naja, das sind 10 Jahre, ne?
Das heißt, dass du gewisse Mechanismen, nach denen wir funktionieren sollen, nicht mehr akzeptierst einfach. Du sagst, was du denkst, gern auch mal mit einer Schleife drum, aber es sollen die Leute ja auch verstehen. Und die Menschen um dich herum, die packt hin und wieder die heilige Wut und sie können das nicht filtern, das Ganze, weißt. Dann nimmst du denen den Wind aus den Segeln irgendwie und relativierst das Ganze einfach, indem du versuchst, sie da lang zu lenken oder da. Sagst, Kinder, geht's rausspielen. Weil die guten Wünsche und Vorsätze, die wir uns jedes Mal stellen, da sind wir zu schwach für. Wir verfallen immer wieder in unsere alten Tugenden und Laster. Das ist der Mensch eben. Da muss es dann irgendwann in 500 Jahren vielleicht eine neue, was weiß ich, wer dann auf die Welt kommt. Leute, die einfach wissen, möchtest du 200 Jahre alt werden?
Nee.
Nein,
nee,
also 80 ist ein schönes Ding, 80 plus minus. Mhm. Ist für Männer normal. Mhm. Wenn ich sage, ich werde so alt wie Jopi Heesters, das möchte ich nicht. Walhalla habe ihn gnädig. Weil nicht, dass du irgendwann so alt wirst, dass man dir das Bein aufsägen muss und dann fangen die an, die Jahresringe zu zählen.
Ich weiß eben nicht, ob man dann wirklich in der Lage ist zu sagen, jetzt ist mal gut, so wie ich das jetzt so locker über die Lippen kriege, weil es mir ja noch relativ gut geht.
Ja.
Und ich strotze vor, was weiß ich, allem, was ich noch so machen will und was ich noch machen werde. Auf der anderen Seite sage ich, ich habe so viel gemacht. Wenn ich jetzt hier bei dir aus der Straße rauskomme und ein Auto überfährt mich, kann ich es eh nicht ändern.
Oder dir fällt ein Klavier auf den Kopf.
Zum Beispiel. Sowas in der Art. Ja, fallen bei dir ab und zu mal Klaviere raus?
Kann passieren. Ist im Bereich des Möglichen.
Ich verstehe. Schmeißt du das dann runter?
Nein, ich will damit einfach sagen, ich denke, dass ein Leben 80, 85 gesund nochmal auf den Tisch kloppen kann.
Oh ja.
Mit aufs Mikrofon. Dann darfst du dankbar sein. Ich habe kürzlich einen Freund, der jetzt auch 70 wird, dem habe ich gesagt, toll, 70 Jahre Hut ab, wieder auf, Chapeau. Die 70 sieht man dir nicht an, du siehst immer noch aus wie ein stark verlebter 69-Jähriger, ne? Hat er sich drüber gefreut, ne? Jung sein ist doch einfach blöde. Warum? Man hat kein Geld, zu viel Sex, wohnt beschissen, trinkt billigen Alkohol und hängt den ganzen Tag mit einer räudigen Schmusekatze, einem Kater und ausgelutschten Eiern in zugemüllten Wohnungen rum.
Und jetzt machst du alles genau andersrum.
Das Schöne ist auch, was ich vielen immer wieder sagen muss, auch vor allem Jüngeren, die denken, ja, das muss immer so weitergehen und damit 60 bist du 100. Nein, nein, das Leben hat für dich, für deine Dekade, für dein Alter immer wieder Wunder parat. Mit 60, 70 fängst du an, angeln zu gehen, spielst eine Schachrunde oder guckst dir noch einen Netflix-Film oder Dokumentationen an, wie sind die Pyramiden gebaut worden, wer hat den Faust geschrieben, warum hat er das getan, ja.
Wer hat den Faust geschrieben, hast du in der Schule gelernt,
Schiller
oder?
Schiller natürlich, ja.
Ja, ist klar, logisch, ja. Das lernt man in Bochum, ja?
Na, vor allem, wenn man den Faust, wie ich, fast auswendig gelernt hatte und den ganzen Prolog auf der Latte hat, ja. Nur du kannst damit nichts anfangen. Aber ich kann jedem raten, auch deiner Hörer und HörerInnen, Krankenschwester und Krankenschwesterinnen, lernt ein Gedicht, singt ein Lied, macht das, das hält lebendig und fröhlich. Das ist so, ich kann den Tipp nur geben, wirklich. Mhm. Macht's was, guckt doch mal rein, was andere Leute geschrieben haben, hört euch mal die Gedanken anderer Menschen an, die zu ihrer Zeit immer Spinner waren, die aber am Ende des Tages die Welt weitergebracht haben.
Absolut. Na, du bist ja auch so einer, ne? Immerhin gab's ein Programm mal, ein Irrer ist menschlich, ne?
Genau.
Bisschen irre.
Das ist ein Wortspiel, ist das, weißt du,
Irren
ist menschlich und oder schönreich und sexy hatte ich auch oder der macht die Gefühle. Der hat mit der Titanic zusammengearbeitet, die Titanic ist ein Satiremagazin, wo der Sonneborn damals auch verantwortlich mit für war, der jetzt jetzt die Partei gegründet hat, auch im Europaparlament vorsitzt, der macht die Gefühle. Was haben wir gemacht? Wir haben das kleine Teil unten zwischen den Beinchen, dieses kleine Puttenstängelchen haben wir dann genommen und es ist so süß ist das, ja. Und der macht ihnen nicht die Macht der Gefühle, war ein Film, glaube ich, von Alexander Kluge. Da haben wir es einfach umgedreht. Das heißt, nur noch ein Wort raus damit und fertig. Die Leute, die denken nur von 1 bis 10, dann haben sie wieder alles vergessen. Deswegen mach es, hau auf die Pauke.
Lass uns zu guter Letzt doch noch mal überlegen oder lass uns mal teilhaben an deinen Überlegungen für dein Ende. Also gibt's da sowas wie eine Trauerfeier? Gibt's da eine Rede? Gibt's da vielleicht das, was ich präferiere, nämlich die eigene Rede zu halten? Nee. Dass die Leute noch mal auch die Stimme hören, noch mal dich erleben, vielleicht dich auch noch mal sehen.
Ist doch alles im Internet. Alles ist auf alles YouTube, jetzt schon da auf bei YouTube dir, ne? Und so weiter. Ja. Ich habe mein ganzes Leben da. Wer Interesse hat, kann sich da alles ansehen. Und ich möchte nicht, dass irgendwelche Gesichter da sind, irgendwelche dummen Sachen reden, die ich nicht kontrollieren kann.
Also redet gar keiner?
Nö.
Genau deswegen sage ich ja, ich will die eigene Rede reden und nehme die auch auf. Und dann wird die abgespielt, damit nicht irgendeiner irgendeinen Scheiß erzählt.
Naja, weißt du, bei der Beerdigung, wir hatten mal vor 30 Jahren einen Kumpel, aber in der Werbebranche dachten wir mal, Mensch, was wäre das für ein Ding? Du hast einen Grabstein da. Erwin Schulze steht da so. Wer war dieser Erwin Schulze? Würde mich wirklich interessieren. So, und heute kannst du das mit so einem Quellcode, kannst du es abscannen. Und dann gibt es Menschen, die haben dann da Filmchen drüber, da kannst du sein Leben sehen. Das haben sich die Leute Mühe gemacht. Was hat er gemacht? Wie hat er gelebt? Wie war er gut drauf und so? Das fände ich ganz nett. Wenn weg, dann weg. Ist mir egal, was die um mich herum veranstalten, wenn sie sich die Mühe machen wollen.
Also du bestimmst da nichts vor, sagst nicht so und so. Nö, und die Musik und...
Nö. Gar nichts.
Und dann einfach in die Erde oder als Wassermann ins Wasser?
Wäre natürlich schön, aber das ist ja heute bei den Statuten und hier in Deutschland, wir sind wir wieder in Deutschland, da musst du so und so viele Behördengänge machen, um das überhaupt zu erreichen, dass du ins Wasser gestreut wirst. Mein alter Kumpel Karl Dall, der hat sich wohl in der Nordsee versenken lassen, das dauert aber, der musste irgendwelche Papiere und so weiter, dass sie ein bisschen Asche ins Meer schmeißen, die schmeißen heute alles Mögliche ins Meer. Ja, Wasser wäre das Schönste. Das hieß aber vorher dann nicht, dass die Haie dich auffressen, sondern vorher einäschern und dann natürlich in alle Winde verstreuen.
Genau.
Das finde ich vom Symbol her, finde ich das großartig. Ne? Poseidon, nimm mich in deine Arme.
Schwarz hören.